Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright, Leute, wir gehen in die neue Woche, in die neue Folge rein. Es ist wieder Zeit für die besten 30 Minuten deines Tages. Ich habe euch ja schon mittlerweile erzählt in 2 oder 3 Folgen, dass ich jetzt in dieser Staffel ein bisschen neues System wieder für mich erfunden habe oder gefunden habe. Und zwar so ein bisschen back to the roots, Leute anschreiben und auch Leute mal fragen, ob die Bock haben, hier in den Podcast reinzukommen. Und genau das habe ich auch bei meinem heutigen Gast gemacht. Deswegen sage ich erstmal ein herzliches Hallo und guten Morgen an Nico Stempel aus Hamburg. Hallo Nico.
Moin Moin, freue mich hier zu sein.
Also ihr habt schon, ja, vielleicht schon ein bisschen auch an dem Coverbild schon ein bisschen entdeckt oder worum es geht. Also es geht natürlich weiterhin bei uns um die Themen Gesundheit, Sport, Erholung, Regeneration und Nico ist halt einer der Gäste. Da musste ich ein bisschen gucken, was ich alles so reinbringe, weil ich könnte dich genau für diese Punkte quasi ganz viel fragen. Aber wir machen es erstmal so, dass die Leute vielleicht einen kurzen Eindruck von dir haben. Nico, erzähl mal so 2, 3 Sätze nur zu dir, wer du bist, was du so machst, dass wir so ein bisschen was dich einschätzen können.
Ja, ich bin Physiotherapeut und habe eine Privatpraxis für Physiotherapie und Training in Hamburg. Ich selber arbeite seit rund 8 bis 9 Jahren jetzt im Profisport schon und habe aus der Begleitung mit vielen Athleten aus individueller Betreuung, wo ich mit denen unabhängig von ihren Vereinen oder Clubmitgliedschaften so gesehen gearbeitet habe, aus dieser individuellen Betreuung heraus auch in Vereinen später gearbeitet und aus diesen ganzen Erfahrungen haben mein Partner und ich dann gesagt so, boah, ich glaube, viele dieser Erfahrungen, die wir im Hochleistungssport gemacht haben, sind aber auch für jedermann und jeder Frau durchaus nützlich und haben unter anderem auch mit dieser Intention die Privatpraxis gegründet und haben dann Standort in Düsseldorf und in Hamburg und schauen, was wir gerade da so rausmachen können, versuchen größer zu werden und auf dem Markt ein paar Dinge zu machen, die vielleicht so noch nicht bei jedem umgesetzt werden.
Mega cool. Also ich habe noch eine Sache, die ich noch gerne hinzufügen würde. Das haben wir nämlich wir haben ja schon mal telefoniert vorher. Ich folge dir ja auch schon einige Zeit, habe mir also schon ein bisschen ein Bild machen können. Vielleicht eine Sache, die mich auch interessieren würde. Du bist dann wahrscheinlich ursprünglich mal ein Physiotherapeut gewesen und dann macht man so viele Sachen on top. So, kannst du vielleicht was kurz zu deinem Werdegang so ein bisschen sagen? Hast du Schule, Abi und sowas gemacht und...
Ja, genau. Ich bin zum Gymnasium gegangen, habe mich dann danach mit beschäftigt, ja, was mache ich jetzt so in meinem Leben? Und Medizin hätte ich ganz cool gefunden. Da war ich aber viel zu faul zu in der Schule. Dann war so das klassische Sportstudium so in meinen Fokus gerückt. Und als ich dann angefangen habe mit der Physiotherapie, war das noch so, dass mein Vater sagte, ja, Sportstudium, also jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, hat man da viel mehr Perspektive, dass, ja, guck mal, was willst du was machen? Und hat mir da selber so einen kleinen Floh auch ins Ohr gesetzt, wo ich jetzt selber vielleicht sagen würde, ist es nicht ganz so richtig gewesen, aber dachte, guck doch mal, mit Physiotherapie ist vielleicht so dieser Schnittpunkt zwischen Sport und Medizin. Und hatte dann 2 Praktikas gemacht, die mir mal besser, mal schlechter gefallen haben, aber alles in allem hatte ich so das Gefühl, okay, ich weiß, wo ich mit dieser ganzen Therapiegeschichte hin möchte und habe mich dann dazu entschlossen, eine Ausbildung zu machen. Zu dem Zeitpunkt gab es das Studium gerade seit 1 oder 2 Jahren und auch da gab es noch zu wenig Erfahrungswerte. Lieber Studium, lieber Ausbildung. Ich würde jetzt jedem angehenden Therapeuten und Therapeutinnen empfehlen, macht ruhig das Studium. Das hilft einfach dem Beruf, sich weiter akademisch zu etablieren und noch seriöser nach außen hin zu wirken. Ich habe mich damals dann eben für die Ausbildung entschieden und bin dann nach der Ausbildung durch sämtliche Fortbildungen, die man so macht, manuelle Therapie, Lymphdrainage, KGG, PNF, CMD, was auch immer, durchgegangen und habe aber schon während meiner Ausbildung angefangen, eben Amateursport zu arbeiten bei uns in Essen, in NRW, wo ich herkomme, in einem Landesliga-Verein und dann während der Ausbildung zusätzlich einen Draht zu Fortuna Düsseldorf bekommen, da im NLZ angefangen und habe das dann noch 3 weitere Jahre gemacht, während ich parallel auch in der normalen Praxis gearbeitet habe Und dann wurde ich abgeworben von einem anderen Arbeitgeber, wo es in die individuelle Profisportbetreuung ging. Und genau da, von dort an ging es dann immer weiter, irgendwann nach Hamburg. Hab dann 3 Jahre, 4 Jahre mit den Hamburg Towers hier gearbeitet und jetzt seit fast 1,5 Jahren die Selbstständigkeit in Hamburg und Düsseldorf.
Super, also vielen Dank nochmal für die ganzen Informationen. Also die letzte Sache, falls ihr euch fragt, Hamburg Towers, das ist Basketball, erste Liga. Und dann haben wir nämlich auch festgestellt, dass wir, also wir haben uns zwar nie persönlich kennengelernt, aber ich war ja auch ein bisschen bei den Basketballern hier in Heidelberg involviert. Und also ist immer interessant zu sehen, auf einmal siehst du jemanden so, ey krass, warst du auch in der Zeit, irgendwie hast du das und das gemacht. Also diese Sportlerwelt ist eigentlich ziemlich klein so, und es ist mir wieder zu krass zu sehen, so irgendwann läuft man sich wieder über den Weg. Also die Informationen für dich jetzt, beziehungsweise auch für unsere Zuhörer hier, dass die ja so ein bisschen wissen, was du so machst. Ganz wichtig, weil für den Kontext später, ich muss dir natürlich eine Sache ganz aktuell fragen, weil deswegen bist du vielleicht heute auch ein bisschen müder als sonst. Du bist gestern High Rocks gelaufen in Hamburg. Erzähl mal, wie war's?
Ja, das ist mittlerweile mein 5. Ich habe da so meine kleine Passion gefunden, mich selber regelmäßig zu challengen. Dadurch, dass ich das durch meine ganze Beruflichkeit nicht mehr geschafft habe, irgendwie kompetitiv in einem Sport tätig zu sein, ist der Klassiker bei mir. Laufen, Fitnessstudio, mal so ein bisschen CrossFit. Für CrossFit, muss ich ehrlich sagen, war ich dann irgendwie immer zu schwach und habe gleichzeitig zu wenig Skill gehabt, was so Handstand und Muscle-Up-Geschichten und so anging, um dort eben competitive zu sein. Mhm. Und da kam dann High Rocks vor rund 2 Jahren in mein Leben. Und seitdem versuche ich so 2 bis 3 dieser Rennen pro ja, für mich umzusetzen, habe dann da so ein kleines Trainingsziel und habe mir gestern ziemlich gut den Stöpsel gezogen, wie ich immer gerne sage, und habe wirklich so schlecht geschlafen und regeneriert wie lange nicht mehr. Also jeder, der mal in so einem High Rocks Venue gewesen ist, das ist eigentlich wie ein großer Club. Also du hast da wirklich extrem laute Musik, auch eher so elektronisch technomäßig in die Richtung häufig. Und es ballert da die ganze Zeit, Adrenalin wird ausgeschüttet, man knallt sich vorher natürlich auch noch Koffein rein, um sich zu pushen, und ich glaube, da kann ich nachher ein bisschen was aus dem eigenen Nähkästchen plaudern zu meiner eigenen Regeneration. Ich, wenn wir das Thema nachher anschneiden, ich achte ja selber auch immer so ein bisschen auf meine Herzratenvariabilität und so. Nicht so genau, dass ich sage, okay, heute trainiere ich nicht, weil es scheiße ist, aber um Trends zu entdecken, und von gestern auf heute ist ein ganz, ganz klarer Trend zu entdecken. Und da können wir gleich gerne mal drauf eingehen.
Okay, sehr, sehr gut. Ja, es gibt so viele schöne Tools, mit denen man sein Training wirklich effektiv auch ziemlich leicht verbessern kann. Wir werden da mit Sicherheit nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Um das Thema vielleicht High Rocks nochmal abzuhaken. Du bist eben, so wie ich das gesehen habe, bist du jetzt alleine gelaufen, also kein Team oder sowas?
Doch, das war im Double. Ach so, das war im Double, okay, tatsächlich. Im Double. Also genau, ich habe es sowohl alleine als auch im Team schon gemacht. Es gibt ja verschiedenste Kategorien, Open, Pro, genau. Mixed Doubles, Man Double, Woman Double und eben die Single-Kategorien. Ich habe das, ich glaube mittlerweile 3 oder 4 Mal habe ich das in einem Pro-Double mit demselben Partner gemacht. Wir sind gute Freunde hier in Hamburg und haben Spaß daran, da uns gegenseitig im Kreis um die Wette Rennen zu schicken. Und das war gestern der Fall. Ich persönlich muss sagen, diese ganze Doppelgeschichte, die macht mir mehr Spaß. Diese Einzelvariante, das ist wirklich 60 bis 70 Minuten volles Leiden, komplett alleine. Und in dieser Doppelkategorie kann man zumindest, ich sag mal, the mental load ein bisschen teilen.
Ja. Also das wäre auch, so, glaube ich, meine favorisierte Variante. Ja. Und aus den ganzen, wo du jetzt warst, hast du da einen Favorit vielleicht von der Location her, vom Run oder von dem
Highrocks? Das waren bis jetzt immer nur Hamburg und Berlin tatsächlich. Und Berlin ist ganz cool, weil die es draußen machen. Die machen es da auf dem Tempelhofer Flugfeld. Das sieht schon echt cool aus. Und Spaß und auch dieses kurz draußen sein finde ich ganz erfrischend im Vergleich zu den Hallen. Die Stimmung kommt aber schon besser rüber in den Hallen. Also wenn man, glaube ich, wirklich dieses Rennen und ich fühle mich wie ein Athlet-Erlebnis, completely hyped up auf 500 Milligramm Koffein und alle schreien dich an haben willst, dann ist wahrscheinlich, sich so ein Hallen-Event mal rauszusuchen, eine gute Möglichkeit, um da mal reinzuschnuppern und zu schauen, ob das für einen ist. Ob das was für einen ist.
Also ich habe jetzt bisher auch nur einmal einen zugucken dürfen. Das war in Köln bei der FIBO. Mhm. Da war ja auch einer. Das war schon krass. Also da muss ich sagen, da ist mir jetzt gerade so wieder in den Sinn gekommen, was du erzählt hast mit der lauten Musik und so weiter. Also ich sag mal so, zentrales Nervensystem, wenn du das jetzt schon körperlich schepperst und dazu auch noch dieses ganze andere Gedöns, ist natürlich auf jeden Fall mit Sicherheit sehr mental, auch körperlich und mental belastend. Das ist ja eigentlich so das, was wir eigentlich so im Worst Case nicht haben wollen. Aber nun, High Rock steht bei mir noch auf der Liste. Ich sag's euch, dieses hier Leben, bevor ich abtrete, werde ich noch einen laufen. So, also hoffentlich ist High Rock noch ein bisschen am Start.
Ich glaube schon. Die haben jetzt mit Puma ihre Partnerschaft bis 2030 verlängert und ich gehe stark davon aus, dass die dann mal mindestens bis 2030 groß auf der Bühne sein werden. Also jetzt hast du gute 5 Jahre, um dich auf dein Rennen vorzubereiten.
Okay, ist klar.
Ich helfe dir gerne.
Sehr, sehr gut. Okay, also Nico, übrigens, ich habe, das ist letzte Sache noch zu diesem Hyrox-Thema. Es ist ganz interessant, dass du das auch gesagt hast. Und zwar, es ist tatsächlich so, also gar nicht, um das irgendwie eine Sportart besser, schlechter oder wie auch immer darzustellen, aber es ist tatsächlich so, dass bei Hyrox natürlich für den Otto-Normalverbraucher vielleicht auch der Zugang ein bisschen leichter ist, weil die Movements ein bisschen einfacher jetzt sind, als zu sagen, komm, wir machen jetzt hier ein Crossfit-Workout, übrigens kommt Handstand-Walk dran. Das ist natürlich dann, wobei das auch alles skalierbar ist, aber es ist schön, dass du es auch nochmal gesagt hast. Pass auf, Nico, ich habe heute, lass uns da jetzt reingehen, weil wir haben ja eine halbe Stunde nur und wollen gucken, dass wir wirklich möglichst viel auch an Mehrwert vielleicht auch mit den Leuten mitgeben. Also ich habe als große Überschrift, die ich mit dir gerne abhandeln würde, wäre das Thema Verletzung, Prävention und auch ein bisschen das Thema Trainingssteuerung. Also da könnten wir jetzt wahrscheinlich 3 Stunden oder noch länger drüber quatschen, aber versuchen wir mal vielleicht aus deinen Erfahrungen, dass du ein bisschen erzählen kannst. Du bist ja ganz live dran. Ich sag dir mal kurz eine These, ja, oder was, wie ich es momentan empfinde und was ich auch schon selber für Erfahrungen gemacht habe. Ich habe das Gefühl, die Kluft zwischen Training oder Belastung und der Erholung, wir wissen viel mehr mittlerweile, aber ich habe das Gefühl, die Kluft und die Schere geht trotzdem immer weiter auseinander. Was ist, siehst du das so? Also, was sind deine Gedanken dazu?
Du sprichst davon, um das einmal kurz für mich einzuordnen, ob ich es richtig verstehe, du sprichst davon, dass das Training in Intensität und Volumen an Umfang sich erhöhen, nehme ich an. Ja,
und also zum Beispiel gerade das Thema so Verletzungen, auch Verletzungsraten und so weiter. Also ne, Fußball, ob das jetzt Bundesliga oder also ich sag mal Bundesliga, Champions League oder so weiter, also diese Kategorie, aber auch also erste, zweite, dritte Liga. Ich habe das Gefühl, also ich sehe keine Verbesserung, sage ich mal, ich drehe es mal so rum, ich sehe keine Verbesserung, dass die Leute durch schlauere Trainingssteuerung weniger Verletzungen kriegen. Ich erzähle noch eine persönliche Geschichte später. Ich sehe eher, dass wir mindestens genauso viel oder mehr Verletzungen im Profisport haben aktuell.
Also auf dem ganz hohen Niveau, wenn wir jetzt mal von erster Bundesliga, Champions League, Europa League, Fußball beispielsweise sprechen, sehe ich das auf jeden Fall auch so. Für die etwas darunterliegenden kann ich tatsächlich gerade gar nicht so sprechen. Nicht, weil ich mich nur damit beschäftige, aber weil dort ganz klar ja deutlich ist, dass die Spielkalender immer voller werden. Die Sommer sind voll, also die ehemaligen Off-Seasons, sag ich mal, da finden immer mehr Turniere, ob das jetzt eine Nations League oder was weiß ich ist, eben auch statt. Und eben Champions League, Europa League werden so strukturiert, dass noch mehr Spiele gestreamt werden können für die Zuschauerinnen. Und dementsprechend nimmt auf jeden Fall dort die Wettkampfbelastung in einer höheren Intensität oder auch in einem höheren Umfang zu. Und dadurch wird es, glaube ich, schwierig oder noch schwieriger, die richtigen Trainingsinterventionen zu wählen, die einerseits mit ausreichend Intensität die Reize stimulieren, die eben die Trainer stimulieren wollen, um gewisse Anpassungen zu erzeugen und gleichzeitig aber auch nicht überzutrainieren, sodass die Athleten durch Travel, durch was weiß ich, noch mehr belastet sind und dadurch nicht regenerieren können. Ja, also da ist auf jeden Fall ein großes Thema, das merken wir auch.
Lass uns mal ganz spezifisch werden, oder gerade so eine Sache, die oftmals passiert, und zwar, wenn wir gerade im Thema Fußball sind, ich sag mal Verletzungen oder Verletzungshäufigkeit, hintere Kette, sehr, sehr häufig wegen Sprint, wegen Schuss, da ist es so, dass ja ganz lange schon auch gepredigt wird, so wir müssen das besser integrieren, auch im Trainingsumfang. Wie sind so, also hast du das Thema auch, also es wird wahrscheinlich bei dir trotzdem wöchentlich wahrscheinlich die Debatte sein, also hintere Kette und so weiter, ich sehe da immer noch so ein bisschen das Problem, dass in der, ich sag mal, gut, das hast du gerade gesagt, Off-Season ist oder Vorbereitung ist immer, wird irgendwie immer kürzer. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir da die Spieler teilweise einfach nicht vielleicht ausreichend vorbereiten auf oder vielleicht präventiv schützen auch vor solchen Verletzungen?
Ich glaube, das Allerwichtigste dabei ist, den richtigen Trainingszeitpunkt abzupassen. Es gibt ja viele Untersuchungen, die zeigen, oh ja, der Nordic Hamstring Curl ist vielleicht die beste hintere Kette präventive Maßnahme. Gleichermaßen muss man auch sagen, wenn ich jetzt mit einem Profifußballer, wenn wir das Beispiel mal nehmen, an einem, sagen wir, die haben Samstag gespielt, Sonntag Spielersatztraining, Montag frei, Dienstag erste Trainingseinheit wieder und dann spielen die vielleicht noch international am Mittwoch oder Donnerstag, dann am Dienstag einen Nordic Hamstring Curl machen, die haben halt Muskelkater bis zum Dienstag der nächsten Woche. Ne? Ja. Und damit erhöht man wieder das Verletzungsrisiko. Also diesen Zeitpunkt abzupassen, wann man präventiv überhaupt tätig sein kann, wo dieser Zeitpunkt ja auch immer kürzer wird, eben durch die fehlenden Pausenzeiten. Das ist unglaublich schwer und das gleichzeitig damit abzustimmen, dass man dem Athleten auch nicht durchgehend vorschreiben möchte und kann, was er dann in diesen 2 Wochen, die er vielleicht zwischendurch hat, in seinem Privatleben auch noch zu tun hat. Das ist wirklich nicht einfach, aber das wäre theoretisch die beste Möglichkeit und Maßnahme, um präventiv tätig zu werden. Ich habe einen Athleten, mit dem ich immer sage, so, ey, wir versuchen uns mit unseren Trainingsinterventionen, wenn es um Intensitätserhöhungen oder intensive Reize setzen geht, auf die Off-Season-Bereiche zu konzentrieren. Also Sommerpause, Winterpause. Er spielt nicht auf so hohem Niveau, dass er jetzt auch internationale Turniere oder unter der Woche englische Wochen spielt. Aber sagen, hier haben wir 3 Wochen, da haben wir 2 Wochen und da versuchen wir voranzukommen. Und wenn wir es schaffen, den Rest der Saison das Kraftniveau durch, ich mag Microdosing ganz gerne, hier und da mal was reinzustreuen, dein Kraftniveau halten können, dann ist das ein riesiges Achievement, welches wir über die Hin- oder die Rückrunde hinbekommen haben.
Ja, also bin ich auch sehr happy, dass du das so sagst. Mhm. Dieser ganze Bereich von Steuerung, Prävention, das ist ja alles so riesig. Also man muss es ja eigentlich im Gesamtkontext irgendwie versuchen, irgendwo einzufangen. Also dann hast du bei einer Mannschaft noch die Problematik dazu, dass du, keine Ahnung, bei einer Fußballmannschaft, was hast du da, 25 Leute gefühlt, die irgendwie noch irgendwie bedient werden sollen. Was mich interessieren würde, wenn du jetzt jemanden hast, der zum Beispiel, das Problem ist ja, glaube ich, dass die sind ja im Verein, dann sind die dort mit ihren Athletiktrainern auch am Start und dann brauchst du ja theoretisch manchmal, da hast du vielleicht auch noch einen Physio dort, also du hast auf jeden Fall einen dort und dann hast du ja vielleicht nochmal jemanden, der so wie du zum Beispiel jetzt dich ganz genau kennt als Spieler. Das ist, finde ich, auch gar nicht so einfach, das so zu kombinieren, ne? Dass man das alles unter einen Hut kriegt.
Ja, das ist manchmal nicht ganz leicht in der Kommunikation. Manche Athleten möchten auch nicht, dass man mit dem Verein kommuniziert. Also wenn ich jetzt von der Situation ausgehe, ich habe einen Profifußballer, den ich in meiner privaten Betreuung habe und der sagt so, hey, ich möchte Therapie mit dir machen, um meinen Körper auszubalancieren, das ist kein Problem. Ja, dann sind das mehr manuelle Maßnahmen, die haben eigentlich nur regenerationsunterstützende Vorteile und Auswirkungen auf den Körper. Da braucht der Körper seltenst extra Regenerationstage von. Wenn jetzt aber auch sagen, du, ich möchte auch ein bisschen präventives Training mit dir durchführen, dann sage ich immer, das wäre natürlich am besten, wenn ich das in irgendeiner Art und Weise mit deinem Athletiktrainer im Verein absprechen kann, was nicht immer gewollt ist, was ich auch verstehen kann. Da gibt es viele sportpolitische Entscheidungen, die dann manchmal Athleten dazu bringen, sagen, nee, ich möchte das lieber nicht. Und genau, wenn das nicht möglich ist, dann muss man mit den Informationen, das ist ein bisschen stille Post, ne? Der Spieler kriegt von seinem Athletiktrainer gesagt, was gemacht wird, der Spieler sagt es dann wieder mir und was am Ende dann dabei rumkommt, oder welche Information dann bei mir ankommt, sage ich mal, kann vielleicht eine ganz andere sein, als die der Athletiktrainer zu Beginn versucht hat zu senden aus dem Verein, wobei der vielleicht auch nicht alles gesagt hat. Ja, also da sind super viele Variablen. Mhm. Und dementsprechend muss man sich da zielgerichtet 1-2 Themen raussuchen, an denen man versucht zu arbeiten, die im besten Fall, wenn man dort einen Reiz setzt, keinen zu großen Erholungsbedarf haben, aber trotzdem eine Anpassung erzeugen im Sinne von, lass es Ansteuerungsmöglichkeit oder ähnliches sein.
Wenn du jetzt, oder wenn ich dich jetzt fragen würde, du darfst dich zwischen zwei Sachen, du darfst dich für eine Sache entscheiden aus den folgenden 2 Optionen. Also einmal, du hast eine genauere, du kannst genau bestimmen, wie du das Training von gewissen deinen Spielern zum Beispiel steuern würdest, also die jetzt dann bei einem Verein sind, oder du kannst die Regeneration mehr annehmen. Für was würdest du dich entscheiden? Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de.
Was meinst du genau mit Regeneration mehr annehmen?
Ja, also quasi, dass du danach die Spieler richtig nach dem Spiel dann bei dir hast, dass du sagst, so, wir machen das und das und das, die Maßnahmen treffen wir, damit du dann richtig regenerierst. Also in welche Richtung schlägt das Pendel aus?
Training steuern, ganz klar dann. Ja? Okay. Also über die aktive Reizsetzung ist definitiv mehr zu beeinflussen als über die Regeneration. Wobei auch es da wieder drauf ankommt, ja, diese Antwort It depends, die ist vielleicht mittlerweile auch so ein bisschen ausgelutscht, ja. Aber wenn wir uns jetzt in der englischen Woche befinden, am Sonntag und am Dienstag oder Sonntag und Mittwoch spielen, dann ist da möglicherweise die Regeneration so hoch wie möglich zu fahren durch therapeutische Maßnahmen oder andere Geschichten wichtiger, weil kein Reiz gesetzt wird zwischen den Spielen, beziehungsweise der Reiz irgendeine kleine Spielform in der Regel ist und genau. Die Athleten dann schon wieder im Wettkampf sind.
Also es ist schon wirklich witzig, weil wenn man gibt ja auch öffentliches Training manchmal von Vereinen und so, zwischen solchen englischen Wochen zum Beispiel oder so zwei Spiele in der Woche, das betrifft jetzt nicht nur Fußballer, auch bei den Handballern und so, da geht nicht viel. Ne? Also da so zwischendrin, da ist ein bisschen auflockern und so, ein bisschen Kreislauf in Schwung kriegen und insgesamt halt die Systeme so ein bisschen ansteuern. Also mehr ist da auch nicht drin. Ich schreibe da ja ganz oft auch mal irgendwelche Captions für Reels drunter, immer wieder das Thema. Ich habe manchmal das Gefühl, ich schreibe so eine Caption und dann immer wieder sind es dieselben Punkte und ich denke mir so, das muss man doch irgendwann mittlerweile verstanden haben. Also gerade so für, ich sag mal, für Leute, die jetzt vielleicht nicht Bundesliga-Fußball spielen, aber trotzdem sehr ambitioniert im Sport sind. Das kann dann auch mal so dritte Liga, Regionalliga, wie auch immer. Ne? Also da ist ja auch noch viel, ich sag mal, ich finde es wird immer breiter, je mehr du in eine Liga weiter runtergehst, desto breiter wird quasi das Fundament, wo du noch ansetzen könntest, wo du noch auch Sachen nochmal positiv wahrscheinlich beeinflussen kannst. Und da habe ich immer das Gefühl, wenn ich sowas schreibe über Ernährung, über Schlaf und so weiter, oh, da denke ich mir jedes Mal so, boah, das muss doch jetzt mittlerweile langsam jeder verstanden haben, dass wir 8 Stunden Schlaf brauchen. Aber ich habe immer noch das Gefühl, also liegt vielleicht auch einfach an der Natur der Sache, dass man dann sagt, man spielt hier Fußball und verdient keine Ahnung wie viel. Ich gehe jetzt nicht her und ernähre mich noch so und so. Und dann gibt es die wirklichen Profis, die wirklich alles strikt nach Plan machen und sich richtig gut an die Sachen halten. Und die ist performen dann auch.
Das würde ich gar nicht so für alle unterschreiben, muss ich sagen. Es gibt auf jeden Fall immer wieder Fälle, die sagen, ja, Ernährung und so weiter, ist halt das, was mir schmeckt und darauf, worauf ich gerade Bock habe. Und da könnte man sicherlich teilweise bemängeln, dass das professioneller sein könnte. Mittlerweile würde ich aber im Durchschnitt bei all den Profis, auch jetzt sportübergreifend, die ich mittlerweile kennengelernt habe, dass schon ein halbwegs anständiges Verständnis angekommen ist dafür, wie man im besten Fall seine Ernährung vor dem Spiel, direkt danach, auch schon währenddessen eben gestaltet. Die Vereine tun da auch mittlerweile einiges, um Pre-Workout oder Pre-Game-Day-Nutrition, Intra-Game-Day-Nutrition, Match-Day-Nutrition alles so bereitzustellen und dadurch lernen die ja auch, ja, wenn die jetzt so ein Gel in die Hand gedrückt bekommen oder was weiß ich, fragen sich am Anfang, vielleicht was ist das, und umso häufiger das dann gemacht wird, desto mehr verinnerlichen die das auch auf eine gewisse Art und Weise und merken, ah, okay, so verkehrt ist das vielleicht gar nicht. Deswegen würde ich das gar nicht flächendeckend so sagen, um ein bisschen auf das zurückzukommen, wo du sagst, ja, umso tiefer man geht, wo man eigentlich theoretisch breiter ansetzen könnte, da fehlt es dann ja häufig eher an Mitteln, habe ich den Eindruck, ne? Wenn wir jetzt mal Richtung dritte Liga geht wahrscheinlich noch und dann alles, was dann darunter wird, wieder nur vom Fußball gerade mal gesprochen, wird es dann schon schwierig. Im Basketball ist der Cut noch viel, viel härter. Ja, also ja. Da hast du selbst in der ersten Bundesliga hast du einen ganz krassen Cut, ich sag mal, zwischen den Top 8, 9, 10 Mannschaften vielleicht, zu denen dann, die da drunter sind. Und wenn du dann in die Pro A und Pro B gehst, das ist dann nochmal eine ganz, ganz andere Nummer.
Ja,
genau.
Also das Gefälle ist wirklich krass, also in den verschiedenen Sportarten teilweise ganz, ganz, ganz brutalst. Auch das Thema so, mir ist das jetzt gerade in den Kopf gekommen, weil ich jetzt gerade wieder, ich war letztes Jahr auch als Athletiktrainer aktiv und so in der dritten Liga im Handball, einfach mal zu sehen, wie so die verschiedenen, ich sag mal, Leistungslevel und dann auch das Trainingshäufigkeit, in manchen Bereichen sind die Leute ja dann noch weiterhin am Studieren, am Arbeiten, wie zum Beispiel in der dritten Liga im Handball es einfach der Fall ist. Heißt also, da kommen ja noch ganz andere Reize einfach nochmal auf einen runter. Und da habe ich es auch wieder gesehen, dass so meine ehemalige Mannschaft von letztem Jahr, da hatten wir es richtig gut im Griff, auch mit dem Thema Trainingssteuerung. Also wir hatten, ich habe es da mal ausgerechnet irgendwann, ich glaube so irgendwie um die 1,5, ich sag mal, Ausfälle pro Spiel wegen Verletzung oder Krankheit. Das ist natürlich jetzt keine bombastisch gute Zahl, aber dann guckst du so rein so und sie liest irgendwie, dass die 4, 5 Verletzte haben und so weiter. Also das ist so, mir tut das manchmal so ein bisschen weh in meiner Seele, weil du kannst ja nicht überall helfen, ne? So ist ja auch klar. Aber irgendwie, manchmal guckt man sich sowas an und denkt so, ja, vielleicht hätte ich noch ein Stück dazu beitragen können.
Manchmal ist auch Pech dabei, ne?
Also, ja, auf jeden Fall.
Jetzt hier die Towers in Hamburg, wenn ich das jetzt beobachte, die haben jetzt 2 Frakturen erlitten. So, ja, Basketball, auch wenn es angeblich ein Non-Contact-Sport ist, ist trotzdem von starkem Kontakt geprägt. Ja, ja, und wenn du da Pech hast und in einem falschen Winkel irgendwie ein festerer Knochen auf eine Position trifft, wo es ein bisschen weicher bei dir oder instabiler ist gerade, dann bricht halt mal was, ne? Und da machst du nichts. So eine Fraktur sind dann halt mal zwischen 4 bis 6, 7, 8 Wochen, je nachdem, wie die Heilungsdauer und dann wieder Aufbelastungszeit ist, damit verbunden. Und dann siehst du die Statistiken hinterher, denkst du, ja, was haben die denn gemacht? Aber das darf man auch nicht, ne? Also Verletzungen passieren so oder so im Sport. Ich glaube, worauf man definitiv ein Auge haben muss, sind so repetitive Weichteilverletzungen, ja, also muskulärer Natur, sehniger Natur, vor allem, wenn es auch viele Rezidive bei dem einen und selben Athleten gibt oder vielleicht immer wieder selbe Muskelgruppenverletzungen innerhalb einer Mannschaft. Ich glaube, da muss man hellhörig werden und dann mal schauen, okay, wie sehen denn da die Maßnahmen aus, was jetzt Trainingssteuerungen, die darauf folgende Regeneration und so weiter und so fort angeht.
Ja. Das ist auch der Grund, warum das so wichtig ist, jemanden wie, also das ist ja, die Funktion können viele Leute abbilden, ne? Physiotherapeut, jemand, der Athletiktrainer ist, eine Schnittstelle zwischen beidem, also dass man auf jeden Fall jemanden hat, der das Ganze neben, ich sag mal, dem hauptamtlichen Trainer zum Beispiel, weil die Leute gucken natürlich nur nach dem Sportlichen für sich, was passt da, und ein Trainer hat immer gern, dass der Spieler spielen kann, ne? Also wenn es nach dem Trainer gehen würde, spielt jeder, egal ob der nur noch ein halbes Bein da dran hat oder wie auch immer, deswegen ist es ganz wichtig, da jemanden nochmal am Start zu haben.
Und das ist auch die Aufgabe eigentlich von einem Sporttrainer, ne? Der soll erstmal zusehen, dass er all seine Spieler irgendwie da hat und sollte immer den Anspruch auch haben, finde ich, dass die Spieler spielen können. Und dann braucht es aber eben diese dazwischen geschaltete Instanz, auf die sich verlassen werden können muss, von Trainerseite aus, von Therapeutenseite aus, von Athletiktrainerseite aus. Hier in Hamburg haben wir es im Basketball beispielsweise auch gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir die Stelle bezeichnet haben, aber ich nenne es jetzt mal Head of Medical Staff, wie auch immer. Ja. Und dann gab es mich als Therapeut und einen Athletiktrainer. Wir haben unsere Sachen da von der Belastungssteuerung und Regeneration organisiert. Die Informationen sind zusammengeflossen zu dem Head of, und der hat sich dann immer mit dem Head Coach, Basketballtrainer ausgetauscht, und da wurde dann die Entscheidung vom Head of Medical aber immer respektiert und gesagt, so, okay, wenn du sagst, der kann nicht, dann kann der halt nicht. Ja. Und das ist halt wichtig am Ende des Tages, weil so kann der Sporttrainer einfach immer den Anspruch hochhalten, sagen, ich will alle da haben, die da sind, und dann gibt's aber eben den Menschen, der dazwischen geschaltet ist und der dann ja wie so eine Schranke so ein bisschen fungiert und sagt so, hier, die kommen durch, die kommen nicht durch, und wenn das so ist, dann ist das so, und da darf dann im besten Fall nicht von der autoritären Headcoach-Seite aus zu viel dran gerüttelt werden. Es darf sicherlich auch mal in Frage gestellt werden. Am Ende des Tages befindet man sich von dem Bereich, wo wir gerade sind, im Leistungssport, und das ist einfach nicht gesundheitsorientiert. Ja. Und wenn wir jetzt von einem Finalspiel oder irgendeinem wichtigen Playoff-Spiel oder so ausgehen, gibt es Situationen, wo man dann vielleicht mal sagen muss, hier muss der Athlet willens sein, ein Stück weit seinen Körper zu opfern, wenn man das so dramatisch ausdrücken kann. Ja. Das ist dann der unschöne Bereich des Leistungssportes, der weniger beleuchtet wird, der aber tagtägliche Realität ist.
Danke nochmal für dieses Zusammentragen. Das war wirklich perfekt beschrieben. Also eigentlich so, wie es sein muss. Im Basketball übrigens meiner Meinung nach auch ein Stück weit nochmal weiter fortgeschritten. Also das läuft meiner Meinung nach sehr gut. Ich hatte da ja auch ein paar Einblicke. Lass uns auf jeden Fall noch auf das Thema Regeneration kurz zu sprechen kommen, weil wir hatten es vorhin schon mal angeschnitten in Kombination mit deinem Hyrox-Lauf. Also ich will gar nicht wissen, was bei dir heute sonst so, wahrscheinlich ist nicht viel los körperlich gesehen. Aber wir wollten kurz sprechen auch über, ich sag mal, Regenerationsstrategien, Schlaf, wie kann Belastung halt auch mein Schlaf insgesamt einen Impact haben darauf. Wie kann man beschreiben, wie du dich heute fühlst? Was hast du das Gefühl, was bei dir, du weißt ja ziemlich genau, was in deinem Körper abgeht. Also beschreib mal, was in deinem Körper gerade abgeht.
Ja, ich fühle mich sehr ausgelaugt, könnte man sagen. Ja, also relativ wenig Antrieb heute. Alles fühlt sich ein bisschen schwerer und langsamer an. Und du sprachst vorhin auch schon einmal ganz kurz das Nervensystem an. Also wenn man einen Reiz auf den Körper setzt, egal ob ich jetzt einfach nur Bizeps Curl mit im Sinne der Hypertrophie mache, ist dieser Reiz aber immer ein Stück weit systemisch. Also es ist nicht nur, dass der Muskel stark arbeiten muss und dann ermüdet, sondern das Nervensystem muss ja während dieser Übung des All-Out-Bizeps-Curls, den wir jetzt einfach mal nehmen, ja die ganze Zeit Informationen senden, kontrahiere diesen Muskel, spann an, entspann auf der Gegenseite des Trizeps, damit der Bizeps sich verkürzen, kontrahieren kann. Und das erzeugt auch eine gewisse Form von Ermüdung. Ja, da spricht man von der peripheren und der zentralen Ermüdung in der Trainingssteuerung. Und die periphere Ermüdung ist so ein bisschen diese lokale Ermüdung einer Muskelgruppe beispielsweise oder einer Funktionskette. Und die zentrale Ermüdung ist dann das gesamte Nervensystem, das vegetative Nervensystem, Parasympathikus, Sympathikus, sicherlich auch schon mal Thema in deinem Podcast hier gewesen, inwiefern die sehr, sehr wichtig sind, einerseits, um eben einen Reiz setzen zu können im Sinne des Sympathikus, ja, der Fight-or-Flight-Mode, oder dann eben auch diesen Reiz regenerieren und anpassen zu können im Parasympathikus, den Rest-and-Digest-Modus. Und jeder Trainingsreiz kann theoretisch zu einer Nicht-Anpassung führen. Ja, egal wie gut die Trainingseinheit programmiert und strukturiert gewesen ist, wenn das System, der Körper, der dieses Training gerade umsetzen muss, eh schon überreizt ist oder die Intensität so übersteuert ist, dass das Nervensystem sich gar nicht anpassen kann. Ja, also das ist das, was ich gestern erfahren habe. Der Trainingsreiz ist so, der Wettkampfreiz in dem Sinne sogar, ist so intensiv gewesen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ich nicht so viele positive Anpassungsprozesse von dieser Einheit von mir tragen werde. Und da kommen dann eben so Thematiken ins Spiel, die man tracken kann, wie zum Beispiel eine Herzratenvariabilität. Ich merke das bei mir zumindest ganz gut, dass wenn ich zu viele intensive Trainingsreize hintereinander hatte, meine Herzratenvariabilität im Schnitt oder auch akut nach und nach sinkt. Befinde mich normalerweise immer so um die 80. Ich nutze eine Garmin. Ich glaube, das ist auch ein bisschen unterschiedlich bei Woo, Garmin, Polar. Die schätzen die HRV immer ein bisschen anders ein. Bei mir, wie gesagt, liegt die so um die 80. Und heute Morgen hatte ich eine satte 54 auf der Uhr stehen. Und das ist schon ein ordentlicher Drop, ja. Also, wenn ich mir mal so eine richtig knackige Intervalleinheit in einer normalen Trainingswoche gebe, dann rutsche ich von so einer 81 mal auf eine 72, vielleicht 69. Und das ist schon viel. Und jetzt bin ich aber mal so gute 30 Punkte runtergerauscht und das gibt mir jetzt keine direkte Bewertung, inwiefern ich jetzt gut, schlecht regeneriert bin, aber zeigt mir eindeutig, boah, heute zum Beispiel zu trainieren, ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll und schau mal, dass du dein System erst wieder in Balance bekommst, bevor du anfängst, intensivere Reize wieder zu implementieren.
Super, also perfekt, du hast so viele Punkte genannt, nur kurz, um das nochmal zusammenzufassen, auch für euch, also was ich am wichtigsten oder auch die Learnings, die ich daraus gezogen habe, was du auch gerade gesagt hast. Also einmal natürlich, Wettkampf ist niemals irgendeine Art von Training oder Anpassungseffekt. Das ist einfach, du schießt alles raus, was du irgendwie hast. Und das Zweite ist, es ist ganz oft so, das merkt ihr ja auch selbst, wenn ihr zum Beispiel manchmal einfach euch super muss, also dieser Muskelkater, es gibt einen Muskelkater, einen lokalen, wie du es gesagt hast, und es gibt dieses, ich bin platt, ne? Und dann gibt's ja Leute, die sagen, und ich habe auch schon oft früher diesen Moment gehabt, wo ich mir dachte, das so schlimm ist das nicht und Übertraining, das ist eh nur das im Kopf und so. Ich gehe dann trotzdem und es ist eigentlich nie schlau gewesen. So, wenn man das jetzt noch mal ein bisschen vergleicht mit seinen Herzfrequenzvariabilitäten, so ist die jetzt heute weiter runtergerutscht zum Beispiel, findet jetzt gerade eine Anpassung statt und ich muss mich weiter recovern und kann dann morgen wieder besser starten. Das ist das, was jetzt langsam, glaube ich, die Leute durch diese ganzen Tracking-Tools, was wir hier immer auch haben, unsere Handgelenke, jetzt ein bisschen besser verstehen und das finde ich eigentlich eine gute Sache.
Gleichermaßen muss man, glaube ich, dann auch schauen, dass man wieder nicht zu verkopft wird mit dem Tracking von all den ganzen Geschichten und sagt so, ich muss jetzt immer eine Herzratenvariabilität von, sagen wir mal, 80, wie bei mir haben, sondern es müssen ja auch Reize gesetzt werden, um das System bewusst aus der Balance zu bringen. Und deswegen ist das auch mal okay, dass es droppt. Muss ich dann im Laufe der Trainingswoche oder des Trainingszyklus, je nachdem, wie lange man da, manche strukturieren in 7 bis 10 Tagen, manche haben 14 bis 21 oder 28 Tage Zyklen, dass sich innerhalb des Zyklus, ist das dann irgendwann wieder back to baseline geht und merkt so, ah, okay, ich habe eine, und das ist ja auch Sinn und Zweck des Trainings, man vermindert ja seine Trainingsbereitschaft durch intensive Trainingsreize von Tag zu Tag ein Stück weit, um dann die superkompensatorischen Effekte für sich zu nutzen. Je nach Sportart natürlich auch wieder und je nach Trainingszyklus möchte man gerade Kraftreize, Ausdauerreize oder setzen. Aber das sollte man, glaube ich, dann auch im Hinterkopf behalten, dass man dann nicht nur noch im Low-Intensity-Bereich arbeitet, weil man merkt, oh ja, da ist meine Herzratenvariabilität immer so super. Und dadurch vielleicht die, ja, und dadurch dann die Fähigkeit für verliert, Intensität tolerieren zu können, weil Intensität ist am Ende des Tages doch ein erheblicher Treiber im Sinne der Anpassung, wenn man sich eben nicht nur bewegen, sondern progressiv strukturiert trainieren möchte. Und das ist auch ein Unterschied. Habe ich jetzt einen, ich sag mal, einen Menschen, der sich einfach nur gut fühlen möchte und gesund ohne Einschränkungen seinen Alltag bewältigen möchte, dann reicht vielleicht bewegen, ne? Also exercisen und nicht unbedingt Training. Und hast du ein spezifisches Leistungsziel und möchtest deine aktuelle Leistungsfähigkeit verbessern, wirst du überschüssige Reize setzen müssen, die eben dann auch mal dazu führen, dass du dich mal nicht so gut fühlst, das aber regenerierst, um später eine verstärkte, verbesserte Leistungsfähigkeit abrufen zu können.
Es ist doch eigentlich so simpel. Wenn man sowas so mal natürlich mal von jemandem auch wie dir als Experten hört, dann ist es schon klar, wie Training, Belastung, Wiederherstellung und so weiter, Wiederherstellungsprozesse funktionieren. Aber deswegen ist es auch so wichtig, dass man, wenn man wirklich jetzt mal ein bisschen mehr vorhat und man sich selber gar nicht damit auskennt, zum Beispiel, ist dann in manchen Fällen einfach auch jemand, der einen betreut, schon sehr, sehr wichtig. Nico, ich bedanke mich erstmal für deine Zeit. Wir sind schon ein bisschen drüber, aber es war jetzt einfach wichtig, finde ich, nochmal diese Punkte aufzugreifen. Wenn es euch auch gefallen hat, dann sagt uns mal in den Kommentaren einfach, was ihr haltet von der Folge. Es gibt nämlich jetzt bei Spotify, habe ich gesehen, auch die Funktion, dass man da kommentieren kann oder was ihr vielleicht auch noch wissen wollt. Vielleicht treffen wir uns auch nochmal einfach. Das ist ja hier öfter mal der Fall. Und bewertet auch gerne unseren Podcast mal auf Spotify, damit einfach noch mehr Leute davon erfahren. Ich sag auf jeden Fall erstmal schon mal danke, Nico. Dir noch eine erfolgreiche Woche, schöne Recovery und wir sehen uns schon
Danke
nächste
sehr.
Woche.
Hat mich
Bis
gefreut.
dann, Leute.
Bis dann,
Ciao,
Stefan.
Nico.
Ciao, ciao.